Happy Shooting, Folge 499. Chris auf der langen Eiswurst.
Die heutige Sendung wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Heyo, heyo. Hallo, du bist ganz weit weg. Hallo, ich kann dich kaum hören.
Was meinst du?
Bist du auf dem Eis?
Was? Nicht? Nein, ja, jein, nein, nicht.
Doch.
Vielleicht, mal schauen.
Wir wissen es nicht.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Also, theoretisch bin ich auf dem Eis, aber das wird jetzt wieder eine komplexe Zeitreise mit Futur, Vergangenheit, Präsenz,
Futur Perfekt,
Präsenz. Genau, egal. diese Sendung, jetzt hört ihr die am 9.3., glaube ich. Oder da ist die zumindest auf dem Server, aber wir nehmen die schon am 31. Januar auf, wegen Reisestress und so. Aber während ihr die Sendung jetzt hört, bin ich quasi, also aus der Konserve hört, bin ich möglicherweise gerade mitten auf dem Eis.
Und wenn ihr gerade live hört, ist alles ganz normal.
Das ist alles völlig normal. Es ist mal wieder Russland angesagt, Sibirien. Und da der Baikalsee, der tiefste Süßwassersee mit dem größten Süßwasserreservoir der Welt. 20% der Weltvorräte an flüssigem Süßwasser stecken im Baikalsee. Und wir fahren oben drauf auf dem Eis, so 2-3 Meter dickes Eis.
Geil.
Und machen Fotos von Eis und Eis und auch noch Eis.
Zum zweiten Mal, oder?
Das ist das zweite Mal. Und ich glaube, dass möglicherweise auch nochmal irgendwann ein drittes Mal kommt, weil da ist es einfach dermaßen hammergut. Also ich bin jetzt, wo wir es aufnehmen, bin ich noch nicht da, aber ich bin total hibbelig, weil ich mich total drauf freue.
Hast denn schon Flüche?
Flüche gebucht. Flüche gebucht.
Sind denn die Flüche schon in Sach und Pach?
Die Flüche sind gebucht, die Hotels sind gebucht, die Fahrzeuge, das Visum läuft gerade durch.
Ja,
super. Das ist okay. Wird sicher wieder eine schöne Sache. Wir sind da mit insgesamt 10 Leuten dort, also plus nochmal 2 zu 12 insgesamt. Das heißt, wir werden 4 Fahrzeuge wahrscheinlich haben. Ja, machen dann so einmal Irkutsk, also erstmal Moskau nach Irkutsk. In Irkutsk, das ist also am Baikalsee, das ist das Zentrum der russischen Raumfahrt und so. Und also sehr moderne Stadt alles. Und dort sind wir dann erstmal so 1-2 Tage und gehen dann auf den See und fahren dann so am See entlang erstmal und immer wieder auf den See und dann auch mehrmals drüber auf die andere Seite. Müsst ihr euch mal auf der Karte angucken. Also der Baikalsee ist so eine lange Wurst, die da so, ich glaube, 600-700 Kilometer lang und 100 Kilometer breit oder so ähnlich, liegt die da so in Sibirien. Und wir werden also auf die andere Seite rüber, nach Ulan-Ude und nach Gorjatschinsk und diverse andere Plätze werden wir besuchen. Ja, und das wird, glaube ich, cool. Also letztes Mal war es cool, das kann diesmal eigentlich nur noch cooler werden.
Chris auf der langen Eiswurst.
Die lange Eiswurst.
Find ich auch schön.
Wir haben einen Sendungstitel. Chris auf der langen Eiswurst.
Können wir mal machen. Gut.
Alles klar. Wir fangen auch diesmal wieder mit einem Geräuschrätsel an. Das hat uns diesmal der Nico zukommen lassen.
Das haben.
Ich höre große Spiegel.
Ich möchte das bitte haben.
Ich weiß jetzt noch nicht genau, was es ist, aber ich habe eine sehr gute Ahnung. Lass mich überraschen. Aber ich höre große Spiegel.
Ja, auf jeden Fall. Spiegel.
Und große Tuchverschlüsse und solche Geschichten.
Ach, herrlich.
Heißer klingt das geil.
Ja. Da geht mir glatt ein Dia ab.
Ja, so. Diesmal nehmen wir live am Ende des Januars auf. Das heißt, wer das jetzt hier hört, also Fragen und so weiter, haben wir schon gesammelt. Wir werden da dann bei der nächsten richtigen Live-Sendung, die dann auch in der gleichen Woche gesendet wird, wieder neue Fragen sammeln. Also wir haben schon ein paar auf die Seite gelegt für diese Sendung. Deshalb steigen wir einfach mal sofort ein. Und zwar, ja, wenn wir schon bei großen, schweren, tollen Kameras sind. Ich habe einen kleinen Videotipp mitgebracht. Thema Negative Feedback.
Negative Rückmeldung.
Also sollte man jetzt einfach so negatives Feedback, was, wie, ist was scheiße gelaufen? Nein, ist es nicht, sondern es geht um zwei Jungs, die machen hier eine Sendung, die, ich vermute, dass die so um die gefühlt, kann es nicht einschätzen, 17 bis 20 sind und die beschäftigen sich mit Filmfotografie, mit Analogfotografie und machen da so, ja, so eine Videoserie und die heißt Negative Feedback, also es bezieht sich auf das Negativformat sozusagen. Okay. Und die sind dabei und beschäftigen sich mit einer Großformatkamera, also die lernen gemeinsam quasi Großformat fotografieren. Und das kann man da in einem schönen Video sehen. Und ich fand das ganz spannend, weil sie so einiges erklären, aber auch so ein bisschen so ihr Erlebnis da dokumentieren. Und das ist cool. Also schaut euch das mal an, das Video. Wir haben es verlinkt in den Shownotes.
Wie lang ist das ungefähr?
Wie lang ist das? Muss mal schauen. 16 Minuten.
Oh, kann man gut mal so wegkonsumieren, ne?
Kann man gut mal so nebenher irgendwie gucken.
Sehr schön.
Und ist auch schön produziert, also du merkst, die sind schön am Basteln. Also das ist so, ich weiß nicht, ich sehe da so ein bisschen mich selbst drin. Also so in dem Alter, da hatte ich eben meine Spiegelreflexkamera und habe dann auch ganz viel mit entsprechenden, mit Filmen und Entwickeln und Zeug gearbeitet. Also damals hatte ich natürlich überhaupt keine Chance, auf irgendwelche großen Formate zuzugreifen. Das ging völlig utopisch, aber es war schon so ein bisschen so dieses, oh, da experimentieren wir mal, filmen und gucken wir mal, entwickeln wir mal. Ich hab damals haben wir Kontaktabzüge gemacht in der Besenkammer.
Ja.
Also du nimmst ein Blatt Fotopapier im Dunkeln, also auch damals tatsächlich komplett im Dunkeln, weil wir hatten noch nicht mal so ein Rotlicht, nimmst so ein Blatt Fotopapier, legst dann da die zerschnittenen Filmstreifen drauf, legst oben drauf eine Glasscheibe, die hatten wir irgendwie aus dem Bilderrahmen geklaut. Dann hatten wir oben an der Decke hatten wir eine nackte Glühbirne und die haben wir für 5 Sekunden angemacht.
Wie? Okay.
Ja.
Auch eine schöne Idee.
Ja, das reicht aber dann vollkommen aus für einen Kontaktabzug. 5 Sekunden nackte Glühbirne und dann das Ganze entwickelt und alles im Dunkeln. Das war total geil.
Also auch kein Rotlicht gehabt irgendwie so?
Nee, wir hatten kein Rotlicht. Man muss dann halt genau wissen, was wo steht. Und das hat funktioniert. Und ich habe die heute noch irgendwo. Die haben wir diese Kontaktabzüge aus dem 35mm Negativ dann so ausgeschnitten. Und das waren dann halt so kleine Miniaturbilder. Da habe ich noch so ein Bild von einem Kaktus irgendwo in Erinnerung.
Sehr schön.
Total geil.
Ja, ach du, so Spielen in der Dunkelkammer, das hat sowieso mal viel Spaß gemacht. Und man hat eine ganze Menge dabei gelernt. Also das ist schon so.
Ja.
Hatte ich schon übrigens mal erzählt, ne, dass wir Fotopapier einfach hinten in die Kamera reingesteckt haben, also zugeschnitten, statt Film in die Kamera, raus, ein Foto machen und rein ins Entwicklerbad und so. Auch sehr abenteuerlich sowas.
Tja, übrigens, aber was abenteuerlich, ne? Also, wie gesagt, wenn wir das aufnehmen, bin ich noch nicht da, aber wenn die Sendung ausgestrahlt wird, dann bin ich ja auf dem Baikalsee und der Kai Uwe hat uns was geschickt. Und zwar geht es um Bilder von dort, der schreibt: Hallo Bo-Kri, andersrum muss man auch mal sein, auch wenn Kribo mir besser gefällt. Erinnert mich ein wenig an Grisu, aber das ist eine andere Geschichte. Mir sind noch ein paar Petapixel links aufgefallen, vielleicht ist das ein oder andere dabei, was sehenswürdig ist. Anmerkung, das hast du dann reingeschrieben, dass du einen rausgesucht hast. Mhm. Und zwar, das sind Fotos von der Kristina Makeva, das ist wohl eine Russin, die dort auf dem Baikalsee fotografiert und das ist, ja, ich sag mal, cooles Zeug. Also die fotografiert da so Bilder, die so diesen, naja, diese die ganz, also Landschaftsbilder natürlich, die aber im Vordergrund eben ganz oft so dieses Eis haben, und das macht sie so, dass das Eis vorne tatsächlich sehr, sehr prominent in dem Bild auftaucht, und das macht sie mit Sicherheit mit einem weitwinkligen Tilt-Shift-Objektiv, könnte ich was meinen Arsch drauf verwetten. Und sind coole Bilder, also wirklich cooles Zeug. Und ich habe mich da schon so ein bisschen inspirieren lassen. Mal schauen, was ich dann mitbringe.
Da bin ich auch mal gespannt. Vor allem warst du ja schon mal da. Das wäre jetzt ja auch meine Frage. Du hast ja beim ersten Mal das Land kennengelernt und auch die Umgebung, wo ihr sein werdet. Mhm. Hast du dir irgendwas vorgenommen, was du anders machst oder was du nochmal wiederholen willst, nachdem du die Fotos gesehen hast? Du willst ja bestimmt nicht dieselben Bilder nochmal machen, oder?
Nee, also ich bin aber mit den Bildern, die ich letztes Jahr dort gemacht habe, bin ich höchst zufrieden. Also auch heute noch, die schaue ich mir an und denke, ja, so lassen, ist gut. Mhm. Ich werde diesmal, versuche ich mal noch ein bisschen mehr den Menschen mit reinzunehmen. Also ich habe mich da letztes Jahr sehr, sehr stark auf diese geometrischen Figuren und die Lichtreflexion und solche Sachen eingeschossen. Ich werde diesmal versuchen, den Menschen noch ein bisschen besser drin unterzubringen. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, also auf dem Eis hängt es so ein bisschen davon ab, die alle fotografieren, also wir haben keine Models dabei oder so. Das heißt, die fotografieren alle und die du musst dann halt die Leute quasi in dem, was sie gerade tun, irgendwie mit einbeziehen. Das macht es ein bisschen schwieriger. Außerdem sind wir dieses Jahr ein paar Wochen früher dort, was bedeutet, dass es möglicherweise auch noch deutlich kälter sein wird.
Okay, und noch kälter. Und das heißt, ihr wart ja gar nicht so kalt.
Es war nicht so kalt,
ne? Ja, stimmt.
Also jetzt so so Ende Februar bis Anfang März, da reden wir von irgendwie Durchschnittstemperaturen von minus 10 bis minus 15 Grad. Das heißt aber, es kann auch durchaus schon mal kälter werden. Außerdem auf dem See, da hält nichts den Wind ab. Das heißt, so gefühlte minus 20 werden wir wahrscheinlich schon haben. Und dann bist du relativ schnell auch wieder im Auto zurück. Mhm. Also da so gemütlich sich da so gemütlich flanieren, ist da möglicherweise, könnte das ein bisschen schwierig sein. Wir werden sehen. Ich kann es echt nicht einschätzen.
Na, ich aber bin mal sehr gespannt, wie die Ansätze so sein werden, wie sehr sich die Bilder unterscheiden werden.
Ich bin vorbereitet. Übrigens, auch diesmal machen wir noch eine Extension. Also auch diesmal machen wir noch ein paar Tage Moskau, die wir hinten dran hängen. Letztes Mal haben wir es davor gemacht. Diesmal hängen wir es hinten dran. Und haben uns auch diesmal eine Fotografin in Moskau, die gleiche, mit der wir schon unterwegs waren, angeheuert für 2 Tage. Die wird uns dann also rumführen und Sachen zeigen und sich so ein bisschen um die Logistik für uns kümmern.
Tja. Das ist hilfreich.
Also Stadt gibt's auch wieder. Wir werden auch wieder ein bisschen Street machen in Moskau. Spannend, weil die Leute sind ganz anders drauf.
Wie ist das in Moskau? Sind die jetzt eher so wie Berlin? So, ja klar, komm mal her. Lass ein paar Fotos machen. Oder ist das eher, wie, als ob du hier in Nordheim auf die Straße gehst?
Naja gut, in Nordheim sind ja keine Leute auf der
Straße.
Ja,
schon manchmal, aber du fällst halt auf. Also das will ich damit sagen. Also
ja. Es kommt drauf an, wo du bist. Also wenn du so bei den üblichen Verdächtigen, so Roter Platz und diverse Kirchen dort und so, wo halt die Touris rumrennen, da ist das natürlich kein Problem. Da kannst du fotografieren. Wir haben aber natürlich, ist mir das wichtig, dass wir jetzt nicht nur hier den Kreml fotografieren, sondern auch in Ecken kommen, in die du normalerweise eben nicht kommst. Das haben wir mit ihr auch letztes Jahr schon so besprochen und machen es auch dieses Jahr wieder, dass wir zum Beispiel zu einem Markt fahren, wo ganz normal, also ganz normaler, so eine Art Wochenmarkt, aber da gibt es dann auch so Gebäude und Außenstände und die verkaufen da Sachen, die kennen wir überhaupt nicht. Und dann gibt's den Laden, in dem du irgendwie, ich weiß nicht, gefühlt 50 Tonnen Kaviar in Gläschen rumstehen hast und so. und die großen Stücke tiefgefrorenen Lachs, wo dann irgendwie so ein 5-Kilo-Stück Lachs irgendwie fast nichts kostet. Und also es ist unglaublich, was die da teilweise rumliegen haben. Oder irgendwelche Süßigkeiten, die unser einer nicht kennt. Mhm. Das ist völlig klasse. Und da sind die Leute es eher nicht gewöhnt, dass plötzlich irgendwelche Touris mit Kameras rumrennen. Da haben wir letztes Mal auch schon, sind wir die haben da so eine, ich sag mal, so eine Mall Police, ne? Das sind so ein paar Leute, die halt so ein bisschen nach Ordnung gucken dort. Die sind dann auf ein paar von unserer Gruppe aufmerksam geworden, haben die erstmal verhaftet, bis dann unser erstmal mitgenommen in ihr Kabäuschen und die erstmal befragt und dann hat unsere...
Jetzt nur, weil sie Fotos gemacht haben, oder?
Ja, weil das da nicht so üblich ist. Und dann hat unsere Fotografin, die wir, also die aus Moskau, die hat dann die quasi losgeeist und dann haben wir denen das erklärt oder sie hat denen das erklärt und dann haben wir denen noch irgendwie ein Geld zugesteckt. So, ich weiß nicht, wahrscheinlich umgerechnet 20 Euro. Und dann waren die unsere besten Freunde plötzlich und haben uns dann quasi bewacht, dass uns niemand was tut und so. Also es war dann, so Sachen erlebst du dann da schon. Mal schauen, was wir diesmal erleben. Vielleicht komme ich ja gar nicht wieder.
Das wollen wir jetzt mal nicht hoffen, oder? Aber sag mal, nimmst du eine Drohne oder sowas mit?
Nee, mache ich nicht. Ist mir, also es ist auf dem Baikalsee kein Problem, mit Drohnen rumzufliegen, machen da auch viele, aber ist mir, nee, das, ich habe jetzt hier zwei Kameras dabei und ich bin halt dann doch eher so der Standbildfotograf. Ja, wenn ich eine Drohne hätte, dann müsste, also das ist halt das Ding, ne? Ich meine, ich habe hier zu Hause diese Spielzeugdrohne, die du im Wohnzimmer rumfliegen kannst, aber
nichts für den harten Außeneinsatz.
Vor allem kommt da nichts Gescheites raus an Bildern. Drohnen sind ja, also dass sie fliegen können, ist das eine, aber die wichtigste Funktion einer Drohne ist die Kamera. Also eine Drohne ist eigentlich müsste man die umbenennen in fliegende Kameras. Und das heißt, da müsste dann auch was Ordentliches dranhängen. Und in dem Moment, wo ich was Ordentliches dranhängen möchte, hier, ne, so DSLR, 2 Kilo schwer oder 1,5 oder so.
Naja, es muss keine DSLR sein.
Naja, oder sagen wir mal zumindest eine APS-C-Kamera, eine kleinere von mir aus, eine spiegellose, aber selbst dann mit einem ordentlichen Objektiv.
Auch so einen großen Sensor brauchst du nicht, du willst ja schon ein bisschen Schärfe auch haben im Bild.
Also das dann hast du aber relativ schnell einfach Drohnen, die mal so in dem Bereich sind, wo du sie nicht mehr einfach irgendwie in die Tasche stecken
kannst. Ja, das stimmt natürlich.
Und deshalb,
wobei diese neuen ja mit diesen Klappflügeln, die sind ja also schon sehr kompakt so für den
Rucksack. Also die Mavic Pro von DJI, die finde ich schon sexy, aber selbst die ist vom Bild her ja nicht ganz da, wo ich sie haben möchte. Und das ist, sagen wir mal, die aktuell wahrscheinlich für mich attraktivste fliegende Kamera, die halt klein gefaltet oder relativ klein gefaltet dann irgendwie ohne Probleme mitnehmen kannst und die auch relativ lange fliegt. Also die fliegt ja, glaube ich, fast eine halbe Stunde oder eine halbe Stunde auf so einer Ladung. Also damit kann man richtig was anfangen. Aber nee, so Kamera ordentlich besser, größerer Sensor. Also ich bin da schon so ein bisschen Snob bin ich da schon.
Ja, das merke ich schon. Das gut, kann man ja mal machen. Das Problem ist halt, wenn man so ein Ding fliegt, dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass man mal etwas trifft damit. Weil nicht immer fliegen sie genau dahin, wo man gerne möchte. Und wir reden jetzt mal noch nicht vom Runterfallen, sondern einfach nur mal so von einem Flug. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, so Kameraflüge übers Brautpaar oder über die Gäste der Hochzeit hinweg oder ein Flug über Gäste von einem Konzert hinweg oder so etwas. Ich rede jetzt nicht von den professionellen Kameras, die an so ganz langen Seilen in irgendwelchen Stadien hängen und so drüber gezogen werden und da zigfach gesichert sind. Nee, sondern so schon so von Multikoptern. Und da gab's mal den Mythos, dass man damit ja jemanden richtig schwer verletzen könnte, wenn man dem, was weiß ich, an Kopf oder an Hals fliegt und dann irgendwelche Adern wegreißt und dann verbluten die einfach so.
Sehr kann passieren.
Sehr gefährlich. Und das ist natürlich etwas, das haben sich die Mythbusters, die Mythenjäger, mal angetan, angeguckt. Ist schon eine Weile her, ist nicht so ganz neu. Mythbusters gibt es ja so in der Form nicht mehr. Habe ich aber jetzt ein Video gefunden. Fand ich interessant. Also die haben tatsächlich mal einen Crash-Test-Dummy genommen, also quasi eingebaut.
Aber nicht die Mythbusters, sondern andere.
Die Mythbusters.
Echt? Weil hier gibt es zwei Videos. Hier sind auch zwei Videos verlinkt. Ja.
Das
eine ist nicht von den Mythbusters.
Es gibt bei Peter Pixel was Aktuelles. Da haben sie, da wird ein richtiger Crash-Test-Dummy genommen von so Autotests und dann fliegen sie Drohnen einfach gegen den Kopf. Das ist aber wohl etwas, was sie gerade erst anfangen mal zu analysieren und die Kräfte auszuwerten, was da so passiert.
Da das ist diese Sache von Virginia Tech, die das gemacht
hat. Genau, da gibt es aber noch keine Ergebnisse. Kann man sich mal angucken, was sie da machen, ist jetzt aber nicht so wahnsinnig spannend. Aber die Mythbusters haben das schon vor Jahren gemacht und zwar haben die sich eine Pseudopuppe gebaut aus diesem ballistischen Gel, womit man eben testen kann, wie irgendetwas auf den menschlichen Körper reagiert und haben dann in dieses Gel eingelassen künstliche Adern. Da haben sie eben eine gefärbte Flüssigkeit durchgeleitet durch ein reingeschlitztes Röhrchen quasi, um dann festzustellen, wenn ich jetzt mit diesem Multikopter quasi gegen den Hals fliege, wie schwer ist die Verletzung? Also kann das tatsächlich so tief unter die Haut gehen, dass du die Schlagader aufreißt? Mhm. Das war so der Mythos. Und das haben sie ausprobiert und das fand ich sehr interessant, denn sie sind da erstmal mit einer ganz einfachen Drohne gegen getitscht und haben das auch in so einer super Slow-Mo gefilmt und da sieht man, dass da gar nicht viel passiert. Also es wird sicherlich wehtun, das glaube ich schon, es wird Hautrötung oder vielleicht eine Abschürfung oder so etwas geben, aber keine gefährliche Verletzung. Also wir reden jetzt wirklich vom Flug an Hals, ins Auge will man das nicht kriegen, da sind wir uns alle einig. Aber man sieht, dass diese extrem schnell drehenden Rotorblätter sich wegbiegen. Die sind also so flexibel gebaut und das sagen sie auch, dass es also auch wirklich bewusst so konstruiert ist, dass sie sich eben im Zweifel wegbiegen, statt eben einfach hart durchzuschneiden. Dann haben sie das mit einer etwas größeren Drohne ausprobiert, ich glaube mit so einem Sechsfachcopter. Mhm. Gleiches Ergebnis, keine schwere Verletzung damit erreicht, weil diese Rotorblätter sich wegbiegen. Und dann haben sie so einen Oktokopter genommen mit so einer richtig schweren Kamera drunter, ein richtig schweres Gerät und die Propeller sind dann auch nicht mehr aus einfachem Kunststoff, sondern die sind dann aus Carbon gefertigt, damit die richtig was halten und tragen können. Und damit sind sie an den Hals geflogen und ja, die Dinger schneiden durch die Haut und haben diese künstliche Vene dann verletzt. Und insofern haben sie gesagt, ist nicht busted, sondern ist plausibel. Das heißt, die Dinger sind, je nachdem, was für eine Drohne man eben nimmt, gar nicht wirklich ungefährlich. Hm. Und das fand ich sehr interessant, weil die haben auch so angefangen nach dem Motto, haha, Scherz, Scherz, wollen wir mal gucken, was hier passiert. Aha, passiert ja nichts. Dann nehmen wir mal eine größere, passiert bestimmt auch nichts. Und siehe da.
Ja. Also ich schaue hier gerade parallel, deshalb bin ich so ruhig, sehe ich mir gerade ein Video an, wo sie also das Thema Can a Home Drone Kill You, also eine Zuhause-Drohne. Ja. Und was sie da gemacht haben, ist, sie haben einfach mal von der Drohne den Propeller abgemacht, haben den an eine Stange getan und haben den quasi von Hand an so ein Hühnchen, an so ein aufgetautes Hühnchen, was auf so einer Stange sitzt. Ja. So und haben da tatsächlich so eine richtige tiefe Kerbe reingeschlagen, also eine schöne Fleischwunde gemacht.
Ja.
Also ist nicht ganz unplausibel, dass die Dinger dir wehtun können, ja.
Also haben sie gesagt, ist plausibel, somit bestätigt, nicht ungefährlich. Leute, passt auf, kann man nicht oft genug sagen, wo ihr mit dem Ding rumzwitschert.
Mhm. Hm. Tja. Apropos, wo man rumzwitschert. Ich habe eine Sache, die ist mir kürzlich über den Weg gelaufen, gefunden, die ich ganz interessant fand, unter anderem auch deshalb, weil gerade ja oder kürzlich ja, wie heißt jetzt nochmal Foto-Dingens, na, dieses Teil, was in Google Fotos rumsucht und Bilder auf einer Karte für Fotoscouting, ich habe den Namen vergessen.
Gibt's
einen Egal.
Namen? Okay.
Du willst irgendwo hinreisen und du willst dir vorher da schon mal Bilder von angucken. Das ist so die Prämisse. Was ich ganz gerne mache, wenn ich irgendwo hinreise, möchte ich schauen, ob es da schon Bilder gibt, ob ich da vielleicht irgendwelche interessanten Ecken noch nicht kenne. Also so ein bisschen Scouting online. Mhm. Und das machst du eben online mit irgendwelchen Services, die vielleicht auch Karten haben, wo Bilder verlinkt sind. Aber das gibt's halt nicht so oft. Und jetzt kommen aber immer mehr Kameras mit GPS und immer mehr Bilder werden auch mit GPS hochgeladen auf die üblichen verdächtigen Services und Portale. Und da kann man sich dann bedienen. Und es gibt hier eine, so eine Foto-Hotspot-Karte, die das tut. Und zwar heißt das Ding photospots.mwong.ch. Das ist also jemand, der es gebastelt hat und das auch jetzt nicht professionell betreibt, sondern der hat sich da halt so ein Teil gebaut, was, glaube ich, einmal die Stunde irgendwie ein Update macht. Und da siehst du auf einer Karte, tatsächlich so eine Heatmap. Das heißt, du siehst erstmal da, wo viel fotografiert wird, wird es irgendwie röter oder gelber oder so. Und da, wo nicht fotografiert wird, siehst du es halt nicht. Und auf die Weise kann man sich da mal reinklicken, reinzoomen an die entsprechenden Stellen und kann dann dort auch die entsprechenden Bilder sehen, die dort gemacht wurden. Also man kann da schon mal so ein bisschen so ein bisschen vorsondieren. Und die Website besteht aus drei Teilen. Also einmal dieser Heatmap, um die Foto-Hotspots zu zeigen. Dann ein Slider, mit dem man Bilder filtern kann, und zwar nach dem Monat, in dem sie gemacht wurden. Und einen Thumbnail-Bar unten, also quasi so kleine Bildchen von den Bildern, die man da sieht.
Das mit dem Monat drunter ist natürlich eine coole Funktion, weil natürlich so eine Location je nach Jahreszeit komplett anders sich darstellen kann.
Genau, und dieser Thumbnail-Bar unten, der zeigt halt genau die Thumbnails von den Bildern, die gerade, also von den Bildern, die oben jetzt gerade in der Karte drin wären. Das kleine Problem damit ist momentan, dass die Daten tatsächlich nur von 500px kommen.
Okay.
Und von nichts anderem. Und 500px, die API von denen, die der angezapft hat, die gibt ja auch nur die aktuellen Fotos. Also Fotos, die in aktueller, kürzlich, da steht recent Fotos, also was das genau bedeutet, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kannst du nicht über Jahre zurückgehen. Das heißt, es ist nicht so viel Daten, wohl mehr, über mehr als die letzten 2-3 Monate hinaus.
Dafür ist das aber beeindruckend viel, finde ich.
Möglicherweise wird das noch kommen, dass er noch andere Datenquellen anzapft. Ist es auf jeden Fall mal ein interessantes Projekt, und wenn man sich da so mal reinzoomt in die verschiedenen Bereiche, ich mache das jetzt gerade mal mit Hamburg, da sieht man also dann schon so hier Hafen City, Reeperbahn, ne? Das sind so die üblichen Verdächtigen quasi. Rathaus, Kaffeemuseum, ne? Elbphilharmonie, da ist auch ziemlich viel Heat. Und dann kriegt man unten entsprechend Bilder angezeigt. Wenn man da draufklickt, dann werden die auf 500. Oh, Flickr ist jetzt auch drin. Ah, ich sehe Flickr-Bilder. Hat er das schon geupdatet? Na, das ist ja cool, wenn der schon Flickr jetzt mit drin hat. Dann habe ich vielleicht gerade sogar Blödsinn erzählt.
Und wo siehst du dann die Fotos? Ach so, in dem Ausschnitt, je nachdem, was du gerade gefiltert hast, ne?
Den Ausschnitt. Und ihr kannst tatsächlich jetzt, hey, ich glaube, er hat Flickr drin, und das kannst du auch, wenn du da rechts oben hast du so ein Burger-Menü, also so diese drei horizontalen Streifen, und da machst du es auf, und da ist dann so ein Slider drin, und der bringt jetzt auch Bilder von länger her. Also von
bis Dezember steht hier
Zeiten
zurück, ja.
Und das scheint mir tatsächlich jetzt so ein bisschen auch bei anderen Quellen außerhalb von.
Ich sehe hier einen gelben Fleck bei Göttingen, und da will ich gerade mal gucken.
Genau, und dann wirst du unten eben entsprechend, also hier sehe ich hier wieder 500px Bilder.
Das ist auch alles 500px
hier. Also mir ist gerade ein Flickr-Bild untergekommen, deshalb gehe ich davon aus, dass der das mittlerweile integriert hat. Ich versuche jetzt mal hier noch so ein About zu finden, finde ich aber hier nicht. Aber ne, schaut es euch an, also ich finde das jetzt gerade so für Planung Baikalsee und so. Muss gerade mal gucken. Hier ist der Baikalsee. Live googeln mit Chris, ne? Das ist.
Ja, ich bin auch gerade ganz fasziniert hier am Gucken. Das funktioniert, ja.
Das müsste eigentlich Baikalsee, da ist jetzt relativ wenig. Wobei jetzt ja da die Saison ist. Also für den Winter, aber es sind halt nicht viele da. Deshalb mache ich das ja, weil sonst kaum jemand macht. Naja, schaut es euch mal an.
Paris ist auf jeden Fall nicht ganz. Ein richtig dicker roter Fleck, ist klar.
Wenn du rauszoomst, ist ganz Europa ist irgendwie natürlich deutlich dicker.
Ist klar. Ja, funktioniert. Schönes Ding.
Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Da finde ich auf jeden Fall schon mal ziemlich cool.
Finde ich gut.
Du? Ja. Zeig uns noch mal was auch cool ist.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Mit freundlicher Unterstützung von enjoyyourcamera.com kommt auch diese Folge zu euch. Und ja, wir hatten mal was Schönes zum Spielen hier. Das musste ich leider schon wieder abgeben. Und zwar geht es mal wieder um das Spider-System. Spider-Holster, Spider-Kamera-Holster gibt es als Black Widow-Version. Diese schöne schwarze Version, die auch für kleinere Kameras sehr tauglich ist. Da muss nicht immer das ganz schwere Gerät sein. Die haben auch so ein Massiv-Alu-Teil.
Das ist das Teil, wo man so die Kamera so reinschnappen kann. Genau. So am Gürtel zum Beispiel. Genau.
Da hast du so einen kleinen Pin, den du an so eine Platte unter die Kamera schrauben kannst oder an deine Schnellwechselplatte. Dann kannst du das einfach so an deinen Gürtel reinklippen. Alles klar. Ziemlich cool, ziemlich stabil. Habe ich ausprobiert. Wirklich klasse Teil. Und ja, da gibt's halt diese Black Widow-Serie, die dann eben für diese kleineren Kameras taugt. Und da gibt es eben dafür dieses, sag schnell, wie heißt es, die Rucksackhalterung, das Spider Black Widow Backpack Adapter Kit.
Das ist ein Name.
Ja, es soll ja auch gefunden werden. Also es ist genau das, was es sagt, Spider Black Widow, das ist die Serie und Backpack, also für einen Rucksack, ein Adapter Kit. Das ist so ein Teil, das hatte ich hier. Das ist eine pfiffige Konstruktion. Da müsst ihr euch vorstellen, dass ihr den Holster habt, den Black Widow Holster, den ihr euch sonst an den Gürtel schnallt. Und da ist aber eine spezielle Befestigung dran, so eine Schnalle oder eine Platte, kann man sagen. Die könnt ihr lösen. Da muss man ein bisschen kräftig drücken an den Seiten. Da sind so zwei Schnapper links und rechts. Dann geht diese Bodenplatte ab. Und dann könnt ihr die sag schnell, hier so ein Gurt von so einem Rucksack da durchziehen. Dann ist da diese Befestigungsplatte dran und dann schnappt ihr den Holster auf diese Platte wieder dran. Und dann ist das da bombenfest. Also ich habe das hier mal ausprobiert. Ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, dass das aus Versehen abgeht. Und dann habt ihr halt ein Holster an eurem Rucksack zum Beispiel dran. Und damit jetzt die Kamera, wenn sie jetzt an eurem Rucksackgurt vorne an der Brust hängt, euch nicht so an den Körper drückt, je nach Objektiv kann das ja vielleicht unangenehm sein, wenn die so ein bisschen abgewinkelt ist und dann nur eine schmale Kante vom Objektiv oder von der Kamera gegen Brust oder gegen den Brustkorb drückt. Das ist vielleicht unangenehm. Deswegen ist da unten dran noch so eine, ja, wie sagt man, so eine
Polsterplatte.
Eine Polsterplatte, genau, eine Polsterung, wo dann eben die Kamera gegen liegt. Und deswegen lässt sich das sehr angenehm tragen. Das ist eine ziemlich pfiffige Lösung. Das ist sicherlich eine sehr, sehr spezielle Lösung für eine spezielle Anforderung oder ein spezielles Problem. Aber wenn man dieses Problem hat, dass man jetzt irgendwie wandern ist oder längere ausgedehnte Spaziergänge durchs Unterholz macht oder so etwas und will die Kamera eben nicht aus dem Rucksack kramen, sondern braucht eben beide Hände frei zum Balancieren und will sie nur mal kurz irgendwo hinhängen, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, sich die eben so sehr leicht so auf Brusthöhe festzuklemmen.
Oder man hat zwei Kameras dabei und muss eine davon immer wieder wegtun.
Genau.
Cooles Ding.
Also, das könnt ihr euch mal anschauen. Dieser Backpack-Adapter-Kit, der liegt hier bei 69,99. Also
mit Holster aber.
70 Euro. Da ist der Holster mit dabei. Da ist die Befestigung mit dabei. Finde ich, kannst du nichts sagen. Ist cool. Schaut mal rein. Ihr könnt natürlich das Ganze ein bisschen günstiger kriegen, denn es gibt weiterhin inzwischen eine sehr exklusive Aktion bei Enjoy Your Camera, nämlich nur hier bei Happy Shooting kriegt ihr 5% mit dem Gutscheincode Happy Shooting 2017. Gilt für jede Bestellung, auch wenn ihr was anderes dort holen möchtet. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung an Enjoy Your Camera. Sehr schön.
Erinnerst du dich, als ich die 5D Mark II neu hatte und mir mal die Kamera runtergefallen ist? Ich war damals spazieren.
Ja.
Also bevor ich damit mit der das erste Mal in den Himalaya gegangen bin und war damals unterwegs zum Testen und Spazieren und hatte ein langes Objektiv an der Kamera und habe dann die Kamera am Objektiv gehalten. Und so rechts so baumelnd am Körper quasi, am Objektiv gehalten. Und plötzlich macht es Klöngel-Döngel und das Kameragehäuse fällt auf die Straße, überschlägt sich dreimal und bleibt mit der Öffnung nach unten liegen.
Da hat man ein super Gefühl in dem Augenblick, ne?
Ich war damals ziemlich angepisst, weil zwischen der 5D Mark I und der 5D Mark II hatten die in irgendeiner Form die Federspannung an diesem Knopf verändert, der das Objektiv löst. Und so wie ich die da gehalten habe, habe ich auf jeden Fall beim Halten quasi diesen Knopf gedrückt und das Objektiv dabei ein Stück gedreht. Und dann hat sich das gelockert. Und plötzlich hatte ich nur noch das Objektiv in der Hand. Es ist nichts passiert. Den Kratzer hat sie heute noch. Und das war für mich damals auch so der Beweis, wenn ich die jetzt in die Himalaya mitnehme, wird auch nicht weiter was passieren. Das
hält sie aus.
Ja. Wenn sie das überlebt, dann überlebt sie den Rest auch noch. Und sie hat ja dann insgesamt quasi irgendwie 8 Jahre überlebt oder so.
Du, im Himalaya, ne, wenn ihr da so auf Basiscamp-Höhe so roundabout 4.000, 5.000 seid.
5 plus.
5 plus, ne? Da ist sie auch leichter.
Nein, ja, doch, schon, aber also weiter weg, größere, was wenn's, Zentripetalkräfte, wie auch immer. Schon, aber so viel dann doch nicht.
Nicht,
na gut. Also die Luft wird schneller weniger, als die Kamera leichter wird.
Ja gut, das mag sein.
Nee, aber das Nächste, was wir hier haben, das hätte ich da brauchen können. Es gibt nämlich von, also Jan hat uns das geschickt, hat, hey ihr beiden, ich bin heute über dieses Tal gestolpert, für mich als reiner Hobbyfotograf eher nicht so relevant, aber was meint ihr Profis dazu? Gebt doch mal eure Meinung preis. Was ist das?
Es geht um einen Sicherungsring, wo hier steht gegen Objektivdiebstahl, aber man könnte natürlich auch sagen gegen versehentliches Ablösen oder genau. Einleiten des der Trennung von Untertasse und, ach nee, also von Kamera, Body und Objektiv. Das ist ein 3D gedruckter Ring, der einfach um das Bajonett gelegt wird, um das Kamerabajonett und diesen Entriegelungsknopf abdeckt. So, dass und
wie
man da
kommt
nicht
man dann an den Knopf ran?
Von der Seite ist ein kleiner Zugang. Also du musst sehr gezielt mit dem Fingernagel oder mit dem spitzen Finger da rein.
Also er macht es einfach nur schwieriger.
Man
kann nicht aus Versehen drauf drücken und andere können auch nicht aus Versehen oder mit Absicht.
Ist halt gegen Diebstahl gedacht, weil es gibt ja so Trickbetrüger. Der eine hält dir irgendwie eine Straßenkarte vor die Nase, wenn du deine Kamera um den Hals trägst und der andere nimmt dann darunter das Objektiv ab und solche Späße. Oder du hast die Kamera über die Schulter hängen, dich quatscht links einer an und rechts macht einer schnell das Objektiv ab. Das kriegst du erstmal gar nicht mit. Und das wird damit natürlich absolut erschwert, weil da rechnet erstmal keiner mit. Ja, fand ich eine witzige Idee. Ist auf dem Link ganz kurz zu sehen, wie er das auch im Video vorstellt. Er sagt, es ist halt ein bisschen schwieriger, das Objektiv anzusetzen. Also du hast einen etwas erhöhten Widerstand. Klar, weil da ein bisschen was ins Bajonett irgendwie dann ja reinragt für die Befestigung. Und sagt, es könnte vielleicht, wenn man jetzt ein abgedichtetes Objektiv hat, dann könnte es sein, dass sich unten die Dichtung vielleicht schneller abnutzt, wenn man häufig das Objektiv wechselt. Aber er sagt, das ist ein kleiner Preis, den er bereit ist zu zahlen, wenn er sich dafür gegen Diebstahl schützt an der Stelle.
Ist das was man käuflich erwirbt oder ist das so, hier lad mal runter und druckst dir selber?
Das habe ich da jetzt nicht herausgelesen. Das sah mir so aus, als ob man da vielleicht die 3D-Datei bekommt oder so. Weiß ich nicht.
License, the text of the printed camera security ring ist license under Creative Commons License
Attribution. Ja, also runterladen selber.
Geh mal davon, dass man sich das runterladen kann.
Wahrscheinlich kannst du das auch bei Etsy kaufen oder so.
Möglicherweise. Muss ja dann für die Kamera spezifisch sein.
Richtig.
Ja, cool. Sehr cool.
Sehr cool. Du hast
werd du gerade gehustet? Ich mir jetzt, ja, so ein bisschen.
War ein ganz dumpfes Husten noch zu hören. Das war nicht komplett tot, das Mikro ist ja lustig. Die Leitung ist so schnell, da kommt sogar ein stumm geschaltetes Mikro durch. Der Frank hat eine Frage, dies geht wahrscheinlich eher an dich. Er schreibt, hallo zusammen, mir war so, als hätte einer von euch Erfahrung mit Canon 24mm TSE, also Tilt-Shift. Könnt ihr was zu diesem Objektiv sagen? Was macht ihr so damit? Wie beurteilt ihr die Abbildungsleistung? Mit freundlichen Grüßen, Frank B. Ja, das bist du. Du hast einen Tilt-Shift und zwar sowohl das alte, also das Mark I, als auch das neue Mark II.
Ja, das eins habe ich nicht mehr, das ist weg. Das zwei habe ich, die Antwort ist ja.
Also grundsätzlich hast du ja beide, also beide sind 24 Millimeter, das hast du dir ja aus einem gewissen Grund auch geholt. Was hast du so,
also
was machst du damit und wie sind deine Erfahrungen?
Also die Brennweite ist klasse, weil die so, also Weitwinkel ist ja immer so ein Problem, ne? Du schaust mit deine Augen haben ja irgendwie in ihrer Gesamtheit 180 Grad Bildwinkel ungefähr. Also du hast eine Weite, die du siehst, die unglaublich toll ist. Du hast aber die tiefen Proportionen in der Abbildung wie bei einem 50 mm Objektiv, also bei der Normalbrennweite ungefähr. Das heißt, der Mensch, der da rausgeht und sagt, boah, ich will Landschaft fotografieren, da brauche ich einen super Weitwinkel, weil ich sonst diese Weite nicht einfangen kann, der hat leider nicht berücksichtigt, dass die großen, dass die kleinen Brennweiten dann auch dafür sorgen, dass das mit der Tiefe deutlich übertrieben wird. Dass also die Sachen, die vorne sind, eben groß bleiben, aber die Sachen, die auch nur ein bisschen weiter hinten sind, schon irgendwie ganz weg sind. So, also geh mal mit einem 14 mm raus und mach Landschaftsbilder. Da musst du schon verdammt nah an der Landschaft sein, um die noch zu sehen.
Ist ja einfach so. Man muss halt näher rangehen, ja.
Eben, aber das ist halt das Problem, ne? Du siehst es nicht so wie mit dem Auge. Die sind da grundsätzlich unterschiedlich an diesen Stellen, das Auge und die Objektive. Und das 24er ist ein guter Kompromiss. Das liegt so in der Mitte zwischen diesem, jetzt ist es dann zu aggressiv oder zu übertrieben, also man kann es noch verwenden. Und die Weite ist trotzdem gut, vor allem eben durch die Shift-Möglichkeiten kannst du halt eine Menge Sachen machen, die du sonst nur mit stärkeren Weitwinkeln machen könntest. Also für mich ist es in erster Linie mein Landschaftsobjektiv. Ich nutze es aber auch für, na, so in der Stadt aus der Hand fotografieren. Also da habe ich es einfach ganz gerne, wenn meine, wenn irgendwelche Häuserfassaden eben parallel sind und nicht irgendwie kippen dann die Linien in Moskau, ne, das war letztes Jahr schon ganz toll. Da stehst du vor so einer Kirche, die ist total klasse und schön, aber du kriegst sie eigentlich nur auf dein Bild, wenn du die Kamera nach hinten kippst und hast dann eben entsprechend diese Linien, die sich eben nach oben so, die auf so einen Fluchtpunkt zulaufen und das sieht dann nicht mehr cool aus. Also kann man es damit zum Beispiel direkt aus der Hand auch korrigieren, wenn man sich
zu extrem ist, ja.
Man muss das üben, das geht.
Es ist nur ja mit auch üben. So, wenn du es zu 100% korrigierst, sieht es auch schon wieder komisch aus. Ja. Es sieht dann aus, als ob es in die andere Richtung kippt.
Kommt aber aus Motiv an.
Wir haben eine gewisse Sehgewohnheit natürlich auch.
Es gibt aber Motive, bei denen funktioniert es gut und welche nicht. Aber auch dafür brauchst du einfach mit der Zeit Erfahrung. Abbildungsleistung, ja, sagenhaft, weil du hast die Art und Weise, wie so ein Tilt-Shift funktioniert, ist ja, dass es einen größeren Bildkreis hat, als die Kamera eigentlich braucht. Das heißt, es ist eigentlich ein größerer Weitwinkel, als draufsteht, aber dein Sensor sieht halt nur einen kleinen Teil davon und jetzt verschiebst du dann den Bildkreis in der Regel eben wie viel auch immer da geht und deshalb sieht dein Sensor quasi immer nur einen Teil von diesem Superweitwinkel und wenn du das mittig verwendest, also gar nicht geschiftet und nicht getiltet und so, dann sieht der ja auch nur einen kleinen Teil von diesem großen Bildkreis. Und das ist dann so der Klassiker, wie wir ihn auch von Crop-Kameras, von APS-C-Kameras kennen. Wenn du dann Vollformat-Objektiv drauf machst, dann sieht das auch nur den mittleren Teil von dem Bildkreis. Das und der ist halt das Sahnestück, der Sweet Spot. Und genauso ist das quasi bei einem so einem Tilt-Shift-Objektiv. Das Canon 24er, also die 1er-Version habe ich schon geliebt. Die hat dann schon so im Extrembereich schon nochmal so ein bisschen.
Die vignettiert schon recht schnell.
Mit Vignettierung und Aberrationen ein bisschen gekämpft, aber ich fand das nicht wirklich schlimm. Das 2er, das ist jetzt nochmal besser, ist auch teurer. also würde es mir morgen geklaut, dann würde ich ganz schnell gucken, dass ich irgendwie dieses Geld zusammenkratze, um mir das wieder zu kaufen.
Das ist eine Aussage.
Das ist mir so wichtig, das Objektiv. Aber jetzt geht bitte nicht alle los und kauft euch das, weil da muss man schon auch erstmal eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen, um das zu lernen und sich damit zu beschäftigen. Also das ist jetzt nicht so, ich kaufe mir dieses Objektiv und plötzlich wird alles geil, sondern ich kaufe mir das Objektiv und dann fängt die Arbeit an. Und dann fängt das Üben an und dann nach einem halben Jahr sieht man mal erste gute Erfolge und irgendwann will man es dann nicht nur auf dem Stativ verwenden, sondern auch aus der Hand und dann muss man das wieder üben und es ist alles. Außerdem, je nach Kamera ist es dann ein bisschen schwierig zu bedienen, weil manche Kameras dann zum Beispiel oben dieses Prisma, das lappt noch nach vorne über und dann kann man das Objektiv auch nicht drehen. Also das muss man auf jeden Fall vorher mal testen, ausprobieren. Und der Kostenpunkt, ich weiß gar nicht, was das kostet. 2000?
Das Zweier ist ziemlich teuer.
Also das ist wirklich richtig viel Geld.
Das Einser kriegst du so gebraucht üblicherweise um 700 Euro. Du hast es mal ein bisschen günstiger gekriegt. Das 24 mm, das Zweier, das ist deutlich vierstellig.
Ich hatte das Glück, dass ich mir das Zweier gebraucht für ein bisschen günstiger gekauft habe. Ich würde das auch jedem raten, der das ausprobieren möchte. Besorgt euch das Einser und erstmal gebraucht. Also wer da jetzt neu einsteigen will in diesem Bereich, stürzt euch nicht gleich in Unkosten, weil die Chancen, dass man dann irgendwann relativ schnell merkt, dass das doch irgendwie zu komplex oder zu schwierig ist, dann diese Chancen sind relativ hoch. Was ich raten würde, wenn es jemand tatsächlich verstehen will, wie es funktioniert, dann sollte der mal bei uns auf einen Großformat-Workshop aufschlagen, weil diese ganzen Tilt- und Shiftereien und so weiter, die lernt man da und dann kann man es plötzlich übertragen. Also für mich, ich hatte dieses 24 Tilt-Shift 1er, hatte ich hier ein Jahr lang im Schrank liegen und habe es fast nicht verwendet, bis ich dann mich mit dem Großformat beschäftigt habe und dann plötzlich hat es Klick gemacht und dann habe ich das rausgeholt und dann konnte ich plötzlich damit arbeiten.
Und weil du gesagt hast, vorsichtig sein und so, also 24 mm, das Tilt-Shift ist jetzt kein Allround-Objektiv.
Nein, überhaupt also, nicht.
Nur weil man ja nicht tilten und shiften muss, ist ja richtig, dann hast du ein extrem gutes 24 mm, was die Abbildungsleistung angeht, aber kann zum Beispiel keinen Autofokus.
Ja, es hat keinen Autofokus, du musst auch, wenn du tilten und shiften willst, musst du manuell belichten, weil der Belichtungsmesser in der Kamera mit diesen komischen Einfallswinkeln nichts mehr anfangen kann. Also der macht einfach über Unterbelichtungen der ist völlig verwirrt. Das heißt, du wirst quasi an 3-4 Ecken gefordert, an denen du vorher irgendwie gar nichts tun musstest, weil die Kamera alles für dich gemacht hat. Also insofern tatsächlich müsst euch so ein Ding schon mal irgendwie vielleicht, wenn ihr es probieren wollt, erstmal vielleicht mieten, ausleihen. Wer mal hier in der Viewfinder Villa ist, kann gerne mal meins probieren. Ich habe das übrigens auch noch in der 45 mm Version. Das ist dann die Produktfotografie-Version. Also da kannst du dann so Tabletop-Geschichten mitmachen. Stell dir vor, du hast so eine Diagonale. Also wenn du Tabletop fotografierst, machst du das ja selten von senkrecht oben, sondern meistens so aus dem 45-Grad-Winkel. Und damit hast du plötzlich Schärfentiefe-Geschichten auf dem Tabletop. Also wenn du dann da mit der Schärfenebene spielen willst, da ist so ein Tilt-Objektiv, ist da einfach eine Geheimwaffe.
Gold wert, ja.
Und das ist auch so bei einigen dieser Produktfotos, die man dann zum Beispiel in unserem Absolut-Analog-Buch sieht, da ist das dann auch zum Einsatz gekommen.
Vielleicht muss ich mal gucken, ob es einen schönen Tilt-Shift-Adapter gibt. Vielleicht wenigstens einen Tilt-Adapter für die Micro Four Thirds.
Das kann ja sein.
Es gibt ja ziemlich viele Objektive, die einen größeren Bildkreis haben für einen größeren Sensor. Und dann kann man da ja eigentlich schön dran rum auch shiften. Ich weiß nicht, wie es also mit dem Tilt dann funktioniert.
Jedes Vollformat-Objektiv mit einem entsprechenden Adapter kann an einer spiegellosen Kamera durchaus dann zum Shiften und Tilten taugen.
Ist ja super klar. Wir müssen mal gucken, was da für Adapter gibt.
Mal schauen. Mach das mal. Sag mir dann Bescheid.
Ja, mach ich mal.
Das ist immer noch eine der Sachen, die mich von den Spiegellosen abhält. Dass dieses Objektiv das da...
Dass es kein 24 Tilt-Shift gibt. Ne?
Ja.
Ja, das ist so. Also nativ habe ich da noch nichts gesehen.
Ja, aber sag ich nicht hinterher bitte herkommen und weinen und sagen, der Chris hat aber und ich komme nicht mit klar und so. Ne? Das ist also, das ist für Erwachsene.
Don't try this at home, kids. We are trained professionals.
Genau.
So, nee,
ich hab viel Blut und Wasser geschwitzt über dieses Scheißteil.
Dann glaube ich, Frank ist die Frage beantwortet und der Frank hat auch ein Hallo nochmal, nämlich welches Blitzgerät soll er denn für die Micro Four Thirds nehmen? Gut und günstig, sagt er mit freundlichen Grüßen, Frank B.
Da haben wir schon ganz oft drüber geredet.
Nee, gar nicht.
Über Blitzer und...
Aber nicht über die Micro Four Thirds, beziehungsweise Spezielles für die Micro Four Thirds.
Ist das anders als bei anderen Kameras? Machen die was Besonderes? Da sind doch auch nur Kisten mit dem Sensor und einer Linse.
Aber die haben natürlich, also wenn du jetzt direkt dich oben drauf stöpseln willst, also on Kamera, also den Blitz oben auf die Kamera drauf stöpseln willst, dann brauchst du natürlich welche mit passenden Kontakten. Das ist ja auch im MFT-System, meine ich, auch festgeschrieben, wie da die Kommunikation mit den Blitzen ist. Meine ich, belehrt mich eines Besseres in den Kommentaren.
Haben die nicht einen Standard-Blitzschuh?
Ja,
also haben Mittelkontakt haben die, oder?
Mittelkontakt haben sie, das ist kein Problem. Aber du hast ja die Zusatzparameter für die TTF und Fernsteuerung und pipapo. Und da gibt's schon spezielle Blitze dafür. Jetzt muss ich dem Frank nur sagen, ich habe zwar eine Micro Four Thirds Kamera und ich habe die jetzt inzwischen ziemlich lange und ich benutze die sehr intensiv, also ausschließlich. Und ich blitze auch, aber ich habe noch niemals einen Blitz oben auf die Kamera drauf gesteckt. Auf die Micro Four Thirds. Das habe ich tatsächlich. Ich musste wirklich überlegen, aber ich glaube, ich habe das wirklich noch nie gemacht.
Aber machst du doch eher eh sowieso nicht, oder? Also auf der Kamera den Blitz haben, den machst du doch eh immer entfesselt, oder?
Also ich mache das immer entfesselt. Also genau. Ich kann mal kurz sagen, wie ich das mache. Ich habe Funkauslöser drauf und zwar benutze ich die Pocket Wizards. Aber jetzt ohne TTL und sowas, sondern Pocket Wizard Plus 2 und Plus X heißen die. Die haben nur den Mittelkontakt und eben an der Seite den Kontakt vom Blitzschuh zum Kurzschließen. Und den stöpsel ich eben oben auf die Kamera drauf, ein als Sender. Und dann habe ich eben an den Blitzgeräten die entsprechenden Empfänger und dann arbeite ich damit. Und jetzt kommt's. Das mache ich auch, wenn ich mobil mit einem Blitz unterwegs bin, zum Beispiel auf einer Tanzfläche oder sowas, wenn ich irgendwas anblitze, dann habe ich quasi das Konglomerat aus Blitzempfänger und Blitz in der einen Hand und die Kamera in der anderen Hand. Das ist ein bisschen schwierig mit der EM1, da kriegt man schon schnell relativ, also ich jedenfalls, einen Krampf in die Hand. Das ist nicht so ganz ergonomisch. Aber auch dann blitze ich eben nicht ganz frontal, sondern ich kann am ausgestreckten Arm blitzen und so. Und daher ist mir die Blitzmarke komplett egal. Ich benutze also weiterhin meine uralten Nikon SB26 Blitze.
Die haben wir auch noch rein.
Haben einen guten Dienst geleistet. Und von daher, ich habe hier nicht mal einen speziellen Olympus Blitz. Ich habe den einen Blitz, der mal mit der EM1 mitgeliefert wurde. Das ist so ein ganz kompakter Aufsteckblitz, der quasi den Aufklappblitz ersetzt, den die Kamera ja nicht hat. Der ist hier original verpackt und liegt im Schrank. Ich habe den noch nicht einmal benutzt. Damit könnte ich ja auch die Olympus-Blitze fernsteuern und auslösen über ein TTF-System und solche Geschichten. Das habe ich noch nie ausprobiert, weil ich keinen Olympus-Blitz habe. Der Vorteil von diesen MFT-Blitzen ist wahrscheinlich, ich habe jetzt noch, ich glaube, ich einmal einen gesehen, ich weiß aber nicht, ob das für alle gilt, dass die eben auch sehr kompakt und klein gebaut sind. Wenn jetzt so einen normalen Blitz, so einen Yongnuo-Blitz oder sowas kaufst, der eher für Nikon und Canon Spiegelreflex gedacht ist, das sind schon Trümmer. Und wenn du die auf so eine kleine Kamera draufsteckst, dann hast du schon irgendwie, das Ding wird kopflastig. Ist nicht so angenehm. Deswegen ist es wahrscheinlich sinnvoll, sich nach kompakten MFT-Blitzen umzuschauen. Aber wie gesagt, ich hatte die Anforderung noch nie. Wenn also jetzt jemand von euch da draußen sagt, ich bin hier MFT unterwegs und ich habe mir auch speziell kleine, kompakte Blitze geholt, die ich fernsteuere und so, und das ist alles tutti, dann schreibt doch mal in die Kommentare, happyshooting.de, Folge 499 oder 499, nimmt sich nichts. Da könnt ihr dem Frank vielleicht nochmal einen heißen Tipp geben, was es da gibt. Vielleicht auch von Drittanbietern, Fragezeichen. Bin mal gespannt.
Sehr schön. Du, was hältst du von Studiosimulatoren?
Ja, es geht um also, Satellite, ne?
Ist uns gerade wieder so ein Ding zugeschickt worden. Das ist so eine der Möglichkeiten, wie man Studio Setups simulieren kann. Also am Rechner 3D mit hier, ich mache da ein Licht hin, ich stelle hier mein Model hin und dann kommt hier noch der Modifier drauf und so weiter. Und das gibt's ja schon in verschiedenen Versionen. Also Satellite ist eine der Möglichkeiten, die verkaufen einem das für, ich weiß gar nicht, ordentlich Geld, oder?
40 Euro geht's los.
40 Euro. Ja. Es gibt da auch so iPhone- oder sagen wir Smartphone-basierte Lösungen gibt's da natürlich auch dafür.
Ja, an diesem Ding ist halt interessant, das ist so ein bisschen wie so ein 3D-Raumplaner, so ein Wohnungsplaner, wo du deine vier Wände ziehst und dann Möbel reinstellst und Lichter aufstellst und dann lässt du das Ganze mal rendern und dann siehst du, wo das Licht hinfällt. Das ist halt bei den Wohnungseinrichtungs-Apps ist das mit dem Licht eher so eine Randerscheinung und in den seltensten Fällen, zumindest bei den günstigen Produkten, wirklich präzise. Das ist einfach nur macht hell. Und bei diesem Satellite 3D-Studio, da ist es eben so, dass es genau auf diese Beleuchtung ankommt.
Ja, das, aber es gibt so Smartphone-basierte Studiosimulatoren, gibt's auch.
Okay, alles klar.
Also wo man nicht nur jetzt irgendwie so Ikea und ich mache mir Möbel in die Wohnung, sondern wo du tatsächlich genau das gleiche Zeug hast. Also hier ein Licht und hier ein Model.
Mit Lichtvorschau und so. Ja?
Mit Lichtvorschau.
Alles klar.
Gibt es da auch, jetzt frag mich bitte nicht nach Namen, ich habe das vor, ich glaube, 1-2 Jahren habe ich das mal getestet. Und
das würde mich nicht wundern, denn das Satellite, das ist schon sehr, sehr alt. Also wir haben da, ich habe mal nachgeforscht, in der Folge 347, das muss 2014 gewesen sein. ungefähr, wer das jetzt verlinken möchte, das war ungefähr bei Stunde 1, also eine Minute, eine Stunde, fünf Minuten. Was? Da haben wir da, ja, bei eine Stunde, fünf Minuten.
Ach so, in der 347,
okay. In der 347, da haben wir bei Stunde 1, Minute 5 circa darüber gesprochen. Und das, was wir da gesagt haben, das würde ich jetzt noch fast etwas klarer unterstreichen. Da haben wir nämlich gesagt, das ist schön, du kannst am Computer dir dein Setup bauen, kannst mal experimentieren mit Lichtformern, die du nicht hast, mit einem Model, was sehr geduldig ist.
Rein digital.
Rein digital. Aber eben alles am Bildschirm, Mausschubsen, Lichtvorschau rechnen und so weiter. Und wie damals auch würde ich sagen, ja, das ist technisch interessant und das ist mit Sicherheit schön.
Ist schön damit zu spielen wahrscheinlich.
Genau, das ist ein schönes Spielzeug. Ist vielleicht auch ein schönes Spielzeug, um zu sagen, ich hatte mal ein schönes Lichtsetup, das baue ich jetzt nochmal digital nach und speichere das ab, damit ich das nicht vergesse. Ne? Kann ich dann später nochmal nachgucken, wie das war.
Alles aber lernt schön, man auch nicht was dabei?
Alles schön und gut. Würde ich nämlich in Frage stellen. Also inzwischen sind ein paar Jahre vergangen. Ich habe ein paar mehr Fotos gemacht. Ich habe viel mehr geblitzt in der Zeit. Und ich würde noch viel deutlicher sagen, benutzt es vielleicht nicht zum Lernen. Und ich habe auch in all der Zeit...
Also lernt lieber mit dem, was ihr habt und versucht das ordentlich einzusetzen.
Ich habe in der Zeit auch keine Software gebraucht, um irgendwas zu simulieren, um dann zu entscheiden, brauche ich jetzt ein Striplight oder nicht. Sondern das sind Erfahrungen, die ihr kriegt, wenn ihr fotografiert, wenn ihr Bilder macht. Also ladet euch ein Model ein, wenn es nicht geduldig genug ist, ladet euch ein anderes Model ein. Wenn es nicht geduldig genug ist, hatten wir damals auch schon die Idee, stellt euch einen Stuhl hin, legt da einen Fußball drauf oder einen großen Medizinball oder so einen Gesundheitssitzball, irgendwas Helles, Rundes. Baut euer Lichtsetup auf, was ihr habt. Versucht damit erstmal klarzukommen. Ihr könnt so unglaublich viel schon mit einem Licht erreichen. Mit zweien geht schon richtig die Sonne auf. Mit dreien wird es schon echt komplex. Und wenn ihr dann konkreten Problem lösen müsst und sagt, ja, jetzt hatte ich hier aber das Shooting XY und da ist immer zu viel Licht auf dem Hintergrund, dann nützt euch auch die App nichts, sondern ihr müsst mal nachdenken, welches Licht ist denn da auf dem Hintergrund? Was hat euch denn gestört? Vielleicht braucht ihr dann eine Softbox, um das Licht besser zu lenken oder ihr braucht eine Wabe. Das sind Erfahrungen, die sammelt ihr dann aber und dann könnt ihr euch ganz gezielt holen, was ihr braucht, was ihr euch leisten könnt, was ihr bezahlen wollt. Und das macht so viel mehr Spaß als jede Simulation dieser Welt.
Ja, und der Lerneffekt ist damit deutlich besser.
Also ich finde 40 Euro jetzt nicht übertrieben für so eine 3D-Lichtsimulation. Das ist mit Sicherheit auch nicht so ganz einfach zu programmieren, wenn das ein gutes Ergebnis liefern soll. Das ist in Ordnung. Wenn ihr sagt, das gönne ich mir aber mal, um ein Setup, was ich mal hatte, nochmal nachzubauen und abzuspeichern oder zu dokumentieren für einen Blog oder um das weiterzugeben an Freunde oder solche Geschichten oder um selber Workshops zu halten und das als Anschauungsbild zu nehmen, ist das eine coole Sache. Zum Lernen empfehle ich euch, macht Fotos, Auto raus aus der Garage, rein in die Garage, baut ein Lichtsetup auf und guckt, welche Probleme ihr lösen wollt. Das hilft euch mehr.
Ja, cool. 100 Fotos kommt als nächstes ran.
100 Fotos.
Genau, wir gehen gleich weiter und zwar zu time.com. Das ist hier deren, ja, ich sag mal, 100 Fotos Sammlung, die sie hier online ausstellen. Das hat uns der Benny geschickt. Hey ihr zwei, kleiner Link-Tipp, falls es ihn noch nicht gab. Mir wurde es durch James Nachtwey und sein Feature in dem Projekt in die Timeline gespült, aber über das spezielle Bild und den Fotografen hinaus finde ich es eine gute Gelegenheit, sich in Erinnerung zu rufen. Ein Bild muss technisch nicht immer 100% perfekt, scharf, farbecht, whatever sein, um Menschen zu erreichen und damit ein wirklich gutes Bild zu sein. Gruß, Benny. Ja, das sind 100 wichtige Fotos aus der Zeitgeschichte, würde ich sagen. Also 100 das, was man so als ikonische Fotos bezeichnet, also die Fotos, die jeder schon mal irgendwo gesehen hat, sei das jetzt das Porträt von Che Guevara oder das Bild von der Erde vom Mond aus oder das Bild von den Tankman, der da vor dem Panzer steht.
Der Mönch, China, der sich selber verbrennt.
Genau, und so weiter. Also das sind alles Bilder, die man kennt, die man schon gesehen hat und nicht nur das, sondern die kann man dann da auch nochmal im Detail sich anschauen und eben teilweise sogar Videos dazu sehen oder die Fotografen selber hören, wie sie darüber erzählen. Also da sind so Audioplayer eingebaut teilweise, wo dann der Fotograf einfach oder die Fotografin selber erzählt, wie das Bild zustande gekommen ist und was der Hintergrund ist. Also das ist eine geile Sammlung von, ich glaube, das war nicht einfach, die 100 Bilder tatsächlich, also mussten sich, glaube ich, sehr, sehr einschränken. Hier ist auch zum Beispiel das berühmte Bild vom Loch Ness Monster von Nessie, was jeder kennt. Hat jeder schon gesehen.
Ja. Inzwischen aber, auch erklärt, was
aber
es ist.
Aber wo es herkommt und wer das gemacht hat und in welchem Zusammenhang,
also das
wissen allem, halt die wenigsten.
Das ist halt toll, wenn man draufklickt auf die Bilder und dann diese Detailseite kommt. Es steht schon in dem Tooltip immer dabei, in diesem kleinen Fensterchen, was kommt, wenn du mit der Maus drüber gehst, ob da ein Video dahinter ist und wie lang das ist. Und das erste zum Beispiel ist gleich dieser Milchtropfen von Harold Edgerton,
wie auch immer.
Edgerton von 1957, und da sind viele andere Fotos noch von ihm dabei, was er so gemacht hat, Highspeed-Fotografie und eine 5-Minuten-Doku über dieses Bild und das
also
Ganze.
Also der ist eigentlich der Highspeed-Fotograf, der ja das Genre überhaupt begründet hat.
Und das Ganze hört hinten auf bei 1969 im Man on the Moon, Neil Armstrong, NASA. Was haben wir da dahinter? Ja, auch noch mehr Bilder von der Mondlandung und ja, sehr geil. Toller Link. Da kann man auch ein paar Stunden verbrennen, glaube ich.
Auf jeden Fall. Also das macht das nicht auf, wenn ihr irgendwie in 10 Minuten einen Termin habt. Das wäre dann doof. Also, wir verlinken hin, schaut es euch an.
Toller Link.
So, wir swappen die nächsten 2 Blöcke.
Wir swappen?
Genau, wir swappen die nächsten 2 Blöcke.
Oh.
Du hast einen Knopf zu drücken.
Hast du mich kalt erwischt?
Ja.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Bei mir musst du immer auf den Zehen stehen.
Selbstverständlich. Schnelle Leitung macht nicht die Finger schneller. Aber Jimdo gibt's weiterhin und unterstützt dankenswerterweise auch diesen Podcast und sorgt damit dafür, dass wir jede Woche auf deine Ohren drücken dürfen. Ja, und bei Jimdo könnt ihr die tolle Webseite bauen, nämlich eure Webseite. Ja, und die Webseite, das finde ich immer wieder toll, könnt ihr auch mit eurem Smartphone oder Tablet von unterwegs pflegen oder auf dem Sofa, denn die haben eine spezielle App dafür. Das haben sie richtig gut gemacht. Und was sie auch gut machen, das habe ich auch schon erwähnt und ich werde nicht müde, es zu wiederholen, sie haben nämlich einen tollen Blog, den Jimdo-Blog. Und da gibt's ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde, was gar nicht so unbedingt nur mit Webseiten zu tun hat, nämlich es geht um den inneren Rupert.
Wer ist das denn?
Das ist so der innere Kritiker, wie wir bei Happy Shooting schon gesagt haben.
Oh, den kenne ich vom Fotografieren ganz gut, ja.
Das ist nämlich so ein Problem, was sicherlich alle schon mal gehabt haben. Die einen haben es mehr, die anderen haben es weniger, aber ich glaube, niemand ist davon frei. Man fängt irgendwie an, man hat eine tolle Idee. Und jetzt ist man schon glücklich, wenn man angefangen hat, diese Idee umzusetzen. Irgendeine kreative Idee, ein Projekt, was ihr machen wollt. Und dann brecht ihr ab, weil so eine innere Stimme sagt, ah, das ist nicht gut genug und das wird nichts. Und ach, das haben andere schon 1000 Mal besser gemacht und so, dann lasse ich mal lieber liegen. Und das ist ziemlich schlecht, weil so etwas kann einen tatsächlich mental ganz schön nach unten schrauben, wenn man niemanden hat, der einem hilft, da auszubrechen. Also sowas kann auch tatsächlich richtig krankhaft werden, aber darum soll es gar nicht gehen. Sondern es geht mehr so um dieses Anfangsstadium, so dieses, ich fange gar nicht erst an, das wird sowieso nichts. Und ach, ich habe angefangen, aber die ersten 3 Sätze auf der Seite im Blog gefallen mir nicht. Da muss man sich manchmal drüber hinwegsetzen. Und dieses Thema wird in diesem Blogbeitrag jetzt nicht unbedingt gerade super tief psychologisch analysiert, aber es wird schon mal beschrieben, wie so ein Problem eben entsteht und wie man eben auch selber mal aus dieser Spirale ausbrechen kann und wie man eben mit seinem inneren Kritiker, seinem Rupert, wie sie ihn nennen, umgehen kann, wie man ihn überlisten kann oder wie man sich ihm freundlich stellt und vielleicht sogar Unterstützung von ihm kriegt. Das finde ich einen tollen Beitrag. Wenn ihr also irgendwie so ein Problem mal habt, schaut euch das mal an. Das ist eben auf Jimdo bezogen etwas, was einen daran hindern kann, vielleicht doch mal seine eigene Webseite zu machen oder einen neuen Beitrag zu machen oder ein neues Foto zu zeigen. Könnt ihr aber übertragen auf alles Mögliche. Ja, also Aussage ist, macht's doch einfach mal. Ja, weil alleine es fertig zu machen, das kann einen so glücklich machen. Und ein anderer Beitrag, den wir noch dazu verlinken, da geht es eben um Selbstständigkeit. Da ist mal ein schöner Beitrag einer Yoga-Lehrerin, die sich wohl selbstständig gemacht hat. Und natürlich hat ihr die Webseite dabei ganz toll geholfen.
Ist ja so.
Das ist so, wenn ihr euch selbstständig macht, braucht ihr Werbung. Wir haben das vor ein paar Sendungen erzählt. Verlasst euch nicht nur auf die Social Media, sondern sorgt dafür, dass ihr das mit einer eigenen Domain macht. Warum nicht bei Jimdo? Da müsst ihr euch um die Technik nicht kümmern. Und im Pro-Paket, da kriegt ihr eure eigene Domain. Die könnt ihr, wenn ihr da weggeht, auch mitnehmen. Ihr könnt 15 Euro sparen auf die Pro-Pakete mit dem Code Belichtigung. Und zeigt mal eure Seiten. Schickt uns mal Links zu euren Seiten.
Sehr schön.
Danke, Jimdo.
Wir nähern uns langsam dem Ende.
Ja.
Aber zuerst mal müssen wir noch gucken, was für Fragen gekommen sind. Da wir das hier vorher aufnehmen, haben wir die auch schon vorher rausgefiltert. Und zwar gibt es eine von Kai, die ist auf dem Slack in dem HS-Fragen-Kanal gelandet. Und er fragt, wenn ich mir eine Intrepid-Kamera so anschaue, dann, also das ist die Großformatkamera aus Großbritannien, dann frage ich mich, wie die das hinbekommen, die ganze Kamera für den Preis zu bauen, wenn ich bei eBay schon eine blöde Einstellschraube 100 Euro hinlegen soll.
Scheibe.
Kennt ihr eine günstige Bezugsquelle für Einstellscheiben? Also Scheiben, Einstellscheibe ist quasi Mattscheibe auf der Rückseite einer Großformatkamera und man stellt ja dann darauf scharf, indem man das Objektiv öffnet und dann das Bild, was da reinfällt, eben hinten umgekehrt sieht und dann macht man sich so ein Tuch drüber, damit das Tageslicht ausgesperrt wird und dann hat man noch eine Lupe um den Hals hängen und mit der kann man dann ganz genau auf der Scheibe dann scharf stellen und dann schiebt man da, wo die Scheibe ist, dann den Film hin und belichtet den dann. Und so eine Einstellscheibe, also die Intrepid hat natürlich jetzt nicht die super, super hochwertigste Prismen-Einstellscheibe, sondern das ist ein, ich denke mal, mit einer AIDS- Vorrichtung mattiertes Glas.
Glas oder Kunststoff?
Es ist Glas, meines Wissens. Okay. Und das, ich sag mal, ist natürlich eine Frage der Menge. Also wenn du, es gibt tatsächlich richtig teure Einstellscheiben. 100 Euro ist da noch gar nichts. Da gibt's noch deutlich mehr. Die haben dann, sind dann lichtstärker und präziser und was weiß ich alles. Wobei die auf der Intrepid völlig prima und gut ist, aber die haben natürlich da größere Mengen davon eingekauft und haben sich das wahrscheinlich beim Glasäzer ihrer Wahl machen lassen. Du kennst so alte, so Jugendstil-Scheiben, die dann so Muster eingeätzt haben. Na also ja, es gibt heute Businesses, die sowas machen. Und wenn man denen sagt, ich hätte gerne nicht irgendwie so ein tolles Muster, sondern einfach die komplette Scheibe auf einer Seite matt geätzt, dann jubeln die, weil das ist für die ganz wenig Arbeit.
Ja, das machen die immer schnell. Und das können die wahrscheinlich auch auf einer großen Scheibe machen und die dann wieder zuschneiden nach Maß.
Genau, und das wird dann in 4x5 Zoll Stücke zerschnitten. Und die Intrepid Einstellscheibe hat ja auch keine Markierungen. Du hast ja für, je nachdem, was du für Rückteile verwendest, also wenn du jetzt ein Mittelformat-Rückteil 6x7 zum Beispiel verwendest, dann bräuchtest du ja auf der Mattscheibe vorher auch so eine 6x7 Markierung, damit du bei der Komposition dann auch weißt, wo nachher das Bild landet.
Was ist denn,
dass du es richtig komponierst. Ja. Und die gibt's natürlich auch beliebig teuer mit den ganzen Markierungen schon eingeätzt und so weiter. Das alles hat die Intrepid nicht und deshalb ist sie günstiger. Wenn du eine günstige Bezugsquelle für eine Einstellscheibe suchst, dann sprich doch mal mit dem Glaser deiner Wahl. Würde ich tatsächlich einfach mal anrufen und sagen, hier, das ist das, was ich brauche, so dick soll sie sein, so groß und auf der einen Seite matt, kriege ich das bei ihnen, vielleicht können die das einfach, also du hast ja mattes Glas auch als Glaser für irgendwelche Badezimmerscheiben oder sonst was und vielleicht haben die einen Rest, weil das 4x5 Zoll Stückchen, das fällt wahrscheinlich bei denen irgendwie jeden Tag 100 Mal ab.
Ja, muss man dann ausprobieren, inwieweit das taugt. Genau. Ich weiß, dass so bei ganz einfachen Selbstbaukisten, da wird dann auch einfach ein weißes Butterbrotpapier genommen. Und wenn du das dunkel genug gemacht hast, dann siehst du da auch was
geht
drauf.
Auch.
Oder einfach ein mattes Kunststoff oder sowas. Hier bei dieser doppeläugigen Selbstbaukamera, die ich habe, da ist einfach ein mattes Stück Kunststoff irgendwie drin. Ist halt eine Frage der Qualität, die man halt hinterher sehen will, ne?
Genau. Und die nächste Frage, jetzt habe ich den Namen leider nicht mitgebracht, aber die geht an dich. Frage: Hallo Boris, hallo Chris, ich suche für meine E-Mount-Objektive, also E-Mount ist glaube ich Sony, einen Adapter, um diese an meine Olympus EM1 zu adaptieren. Das ist Micro Four Thirds. Am besten mit Blenden und Fokusautomatik. Also alles soll bitte schön mitkommen, nichts von Hand machen müssen. Meine Google und sonstige Suche blieb leider erfolglos. Vielleicht habt ihr ja auch noch einen Link oder Infos, ob das überhaupt geht für mich. Danke und 3-2-1 Happy Shooting.
Ich habe da zumindest jetzt auf die Schnelle, ich habe vorhin mal ein bisschen gesucht, auch nichts gefunden. Ich habe aber einen Verdacht, warum das so ist. Und zwar sind die E-Mount, wenn ich mich nicht irre, die Sony Nex E-Mount-Objektive. Und das ist ja schon spiegellos. Und ich finde sehr, sehr viele Adapter in die andere Richtung, also um Micro Four Thirds Objektive an die Sony Nex anzuklemmen, an das E-Mount. Und das bedeutet ja, wenn ich ein Stück Metall zwischen das E-Mount und das Olympus Objektiv machen kann, dass das Auflagenmaß vom Olympus größer ist als das vom E-Mount. Das müssen wir jetzt mal nachgucken. Ich habe die Zahlen jetzt natürlich nicht auswendig im Kopf.
Das heißt, der Adapter muss dann auch noch eine Optik drin haben.
Das ist, genau, wenn du es also andersrum adaptieren wolltest, müsstest du eine Optik da reinmachen und der Abstand dürfte wahrscheinlich nicht allzu groß sein, weil ja sonst der Bildkreis nicht mehr ausreicht oder die Qualität dann oder die Lichtstärke nicht mehr reicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das deswegen zu aufwendig ist, überhaupt einen Adapter dafür zu konstruieren, da einfach die Optik nicht mehr dazwischen passt. Weiß jetzt auch nicht, wie weit die E-Mount-Objektive irgendwo reinreichen oder so. Deswegen wird es das wahrscheinlich nicht geben. Das wird der Grund dafür sein, vermute ich. Und wo ich mal von ausgehe, ist, dass du Blenden- und Fokusautomatik sowieso nicht bekommst. Das gibt es auch für andere Objektive am Micro Four Thirds wirklich nur in Ausnahmen. Da gibt es, ich glaube, es gibt irgendeinen Adapter, um Canon dann oder Nikon zu versorgen mit dem Autofokus. Das ist alles nicht so prickelnd. Also ich vermute, da wirst du schlechte Karten haben.
Tja, dann ist es aber doch eine super Gelegenheit, mal das mit dem manuellen Fokussieren zu üben.
Manuelles Fokussieren?
Ja, wenn der Adapter das nicht kann.
Also die E-Mount kriegst du erstmal gar nicht dran. Also du müsstest halt irgendein anderes Objektiv dran.
Ach so, ja.
Ne? Wenn du es gar nicht erst dran kriegst, brauchst du auch manuell nicht fokussieren. Dann.
Also wenn man das rankriegt und das hat halt einfach zu großen Abstand, dann kann man es als Makroobjektiv verwenden.
Das wäre eine Idee.
Ja. Dann hast du einen Fokusabstand, der halt irgendwie nicht mehr bis
also unendlich
Mitte,
geht
Mitte unendlich halt nicht. Geht.
Genau. Das wäre eine Idee, aber das wird halt keiner bauen. Da dürfte der Markt ein bisschen gering für sein.
Tja.
Wenn jemand was kennt, vielleicht gibt es ja inzwischen irgendwas mit einer Korrekturoptik dazwischen, dann auch in die Shownotes, ne? Folge 499.
Genau.
So,
wir haben eine neue Aufgabe zu vergeben. Wir hatten in der Pre-Show eine Aufgabe ermittelt.
Oh, haben wir?
Haben wir, ja, das hast du gar nicht mitbekommen.
Nee, das ist an mir vorbeigegangen. Ich war noch mit meiner schnellen Leitung beschäftigt.
Genau, das kleine Problem dabei war allerdings, dass ich vergessen habe, was wir ermittelt haben, weil ich habe es nicht aufgeschrieben.
Oh, das ist hilfreich.
Ich muss das jetzt aber mal ganz schnell.
Kannst du das nicht herscrollen?
Doch, wir haben es, Moment, wir haben es. Es war negativ. Negativ war die Aufgabe.
Negativ.
Genau. Oh. Gut, dass die Chat-History hier noch mitläuft.
Das ist ja jetzt gemein.
Warum?
Weil HSN, wenn ich das jetzt tippe, HSN negativ.
Hast du der Autocomplete
drin? Habe ich ein Autocomplete drin? Aber ich habe es schon hingekriegt. Okay, also. Die Aufgabe lautet negativ. Sie läuft vom 9. März bis zum 23. März 2017. Also in diesem Zeitraum 9.3. bis 23.3. macht ihr bitte ein neues Foto. Das gilt jetzt gerade für alle Live-Hörer hier. Ihr könnt euch jetzt gerne schon mal mental darauf vorbereiten. Macht euch Notizen, schreibt euch irgendwas auf. Aber das Foto macht ihr bitte erst vom 9.3. bis zum 23.3.2017. Dann ladet ihr es bei Flickr hoch, stellt es in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS-Negativ.
Ja. Da bin ich mal gespannt.
Na, und ich
ob da andere mitmachen, die, ob da nur Analogfotografen mitmachen oder auch andere. Wir werden sehen.
Wir werden mal sehen, ganz genau.
So, jetzt zur Auflösung des Geräuschrätsels.
Du meinst dieses, ich spiel's mal an.
Aha. Das ist so eine Grobe Feinmechanik, würde ich sagen. Ich nenne es mal so eine Mischung aus Feinmechanik und Katschunk.
Ich habe auch zu dieser gleich eine Frage an dich, weil vielleicht kannst du die beantworten. Schauen wir mal. Also, der Nico hat das eingeschickt. Das ist übrigens, also Nico, eine hammergeile Aufnahme. Das klingt so richtig schön satt auf dem Kopfhörer. Mhm. Er schreibt, hallo Boris und Chris. Jetzt höre ich Happy Shooting schon so lange und habe immer noch kein Geräuschrätsel eingeschickt. Das soll sich jetzt ändern. Die Aufnahme stammt von meiner neuen / alten Hasselblatt 500C.
Ein echter Klassiker.
Der Klassiker überhaupt. Und zu hören auf der langen Aufnahme von der Sendung, vom Sendungsanfang, ist Vorlauf des Magazins auf Filmanfang, Lichtschachtsucher aufklappen, Verschluss aufziehen, Magazinschieber entfernen, zweimal normal auslösen, Verschlusszeit auf eine Sekunde gedreht und ausgelöst und mit Spiegelvorauslösung nochmal eine Sekunde ausgelöst. Macht weiter so. Viele Grüße aus Wien. Freue mich schon auf den Workshop. Ja, Nico, bring die doch mal mit. 500C, Chris, Hasselblatt, 500C. Mhm. Kennst du so den aktuellen Marktwert dafür?
Nö.
Wenn man sowas kauft?
Kann ich nicht sagen, aber ich kann dir sagen, wie man ihn ermittelt. Das weißt du aber auch selber. Ich gebe das mal Hasselblatt 500C. Das ist schwierig zu sagen, weil die Hasselblatt ist ja eine modulare Kamera. Das heißt, es gibt einfach unglaubliche, unterschiedliche Sachen, auch aus verschiedenen Jahren. Die wurde extrem lang gebaut. Da kriegst du also zum Beispiel das Gehäuse, nur das Gehäuse. Also da reden wir jetzt nur von dem Kasten, wo die Kurbel dran ist. Mhm. Ohne Objektiv, ohne Rückteil, ohne Sucher. Das lief jetzt hier zum Beispiel auf eBay für 231 Euro. Es gibt das komplette 500cm mit 80 mm Objektiv, ist hier verkauft worden für 850. Es gibt natürlich Prismensucher dafür, dass du das so ein bisschen eher wie eine Spiegelreflex einsetzen kannst, also wie eine normale. Mhm. Hier gibt es eine 500C mit einem Carl Zeiss 150 mm Objektiv für 499 gelaufen. Hier gibt es eine in 1000 Einzelteilen. Da siehst du ein Bild, was von oben so irgendwie 50 Einzelteile zeigt für 1699. Also das ist so durch den Kräutergarten. Und ich könnte dir jetzt auch nicht sagen, welches Modell ja da irgendwie besser oder anders oder also die gibt's in richtig alt und in modern und du wirst dann entsprechend auch unterschiedlich dafür bezahlen. Und
also ja, ist jetzt nicht, dass ich akut eine suche, aber es hatte mich mal so interessiert. Aber
sie juckt dich halt. So ein Würfelchen.
Ist schon cool.
Ja, also die Mamiya 645 wäre ja so eine Alternative dazu. Die hat ja die gleiche Bauform.
Ja, aber die hat ja jeder.
Boris.
Ja, es hat überhaupt
nichts. Komm, du beschwerst dich doch hinterher dann eh wieder, dass der Schachtsucher nicht seitenrichtig ist und so.
Ja, das ist ja bei dem, die ich habe, ja auch nicht. Das ist alles gut. Alles
ja, gut. Ja.
Ach, naja.
Also ich mag meine Mamiya. Ich finde die klasse.
Ich mache einfach zu wenig eigentlich analog, als dass ich das wirklich lohnen würde. Aber
du willst das doch nur aus Nostalgiegründen, gibt's doch zu.
Natürlich.
Na also.
Und weil es eine Hasselblatt ist.
Die auch schon, die 500C war, glaube ich, auch die sie auf den Mond mitgenommen haben.
Das weiß ich nicht, ob das
die. Und da liegt wohl auch noch mindestens eine da oben rum.
Ach, dann hole ich mir die. Das günstige.
Wäre, genau, mach das. Nee, das wäre ja, ich glaube, das habe ich mal irgendwo gelesen, dass das Zurückbringen der Kamera, ja, das ist ja Gewicht.
Ne? Natürlich.
Das muss ja transportiert werden. Und das wollten sie halt tatsächlich alles da oben lassen, was irgendwie entbehrlich ist. Und die Filme haben sie voll gehabt und haben sie halt irgendwie noch eine Kamera da oben gelassen, glaube ich.
Tja.
Meine ich, mich dran zu erinnern. Vielleicht ist es auch Blödsinn.
Der Jürgen ergänzt im Slack gerade, eine gut erhaltene Hassel gibt's roundabout 1000 Euro.
Mhm.
Ja. Ich mach mal ein Budget auf.
Mach das. Wir machen jetzt auf jeden Fall hier eine Sendung zu.
Nee, wir, das würde ich auch sagen, ja.
Wir bedanken uns an allen und bei allen, die hier mitgeholfen haben, dass das ganze Ding ein Erfolg wird. Und sind nächste Woche wieder da mit der Sendung 500.
Ja, ich weiß, was wir da machen.
Keine Versprechungen, ich habe keine Ahnung. Also ich bin jetzt verreist, ich habe keine Zeit, was vorzubereiten.
Mal gucken, ob du überhaupt gesund bist, wenn du wieder da bist.
Vielleicht müssen wir die große 500-Jahr-Feier irgendwie nachholen. Mal schauen, ob wir das hinbekommen.
Ach, der Jürgen korrigiert dich übrigens gerade. Die 500C bzw. CM war nicht auf dem Mond, das war eine 553.
Das war eine 5. Was siehst du, ne? Wahrscheinlich, ja. Sag ja, wahrscheinlich hat Blödsinn erzählt. Ja.
So ist das halt. Alles du bist klar. Auch so weit weg, da kannst du aber Blödsinn erzählen. Macht's gut.
Das bis ist die Mondverschwörung, ist doch eh alles gelogen.
Woche 3, 2, 1. Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.